Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der PBM Kapitalansage. Mein Name ist Torben Lippert und mir gegenüber sitzt der Kollege Lennart Klintwort. Moin Lennart.
Ja, moin Torben. Schön, dass wir mal wieder gemeinsam an den Mikrofonen sitzen und wir müssen uns ein bisschen entschuldigen, denn die bisher letzte Folge ist schon ein wenig her. Seitdem ist aber auch eine Menge passiert, nicht nur in der Branche, sondern auch hier bei uns im schönen Winterhude. Wir sitzen nämlich gerade nur mit sehr notdürftiger Ausrüstung im Podcaststudio. Mikrofone wäre fast schon übertrieben gewesen. Jetzt sind es doch zwei geworden.
Ja, genau. Es sind tatsächlich zwei. Wir hatten kurz überlegt, mit Handy oder mit irgendwelchen Behelfsmikros aufzunehmen. Aber wir sitzen tatsächlich jetzt im Podcaststudio vor zwei normalen Podcasts. Mikrofon. Man muss allerdings sagen, das ist ja nicht nur Studio hier, sondern Tatort. Voller krimineller Energie.
Kriminelle Energie, ja. Die allerdings nicht von uns ausgeht. Denn tatsächlich ist das hier ein Tatort, weil hier in unseren Büroräumen gab es einen Einbruch. Und dabei ist unter anderem, wie erwähnt, das gesamte Podcast-Equipment geklaut worden.
Ja, und nicht nur das, auch die eine oder andere Kamera ist verschwunden. Alles ziemlich spannend, aber natürlich auch ziemlich ärgerlich, weil die Mikros, ja, die waren jetzt nicht unbedingt vom Grabbeltisch, also die kosten ja schon ein bisschen was, dementsprechend.
Wir geben ja alles für unsere Zuhörer.
So, genau.
Aber wir wollen uns hier nicht weiter zu einem laufenden Verfahren äußern, sondern aus der Not eine Tugend machen. Wir nuscheln also heute nicht, wie wir es gedacht hatten, in ein Mikro, sondern schaffen es ganz gut mit zweien. Und es war auch eine Menge los Legales, sage ich mal.
Genau, in der Zwischenzeit sind viele Dinge passiert und viele davon haben sie vielleicht auch schon bei uns online auf der Seite gelesen. Wir gehen aber trotzdem natürlich nochmal durch. Du kannst ja schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben.
Ja, also ich denke da an Finvia, an Merck Fink, die Hypo Vereinsbank und natürlich den nächsten Deal am Bankenmarkt zwischen der BNP Paribas und der HSBC, bei der du ja einen Tipp bekommen hattest, während wir beim 33. Private Banking Kongress sowieso schon alle Hände voll zu tun hatten.
Ja, das war ziemlich aufregend. Wir hatten auch noch andere News, die, glaube ich, gleichzeitig reingekommen sind. Und am Ende waren wir dann tatsächlich aber auch mehrere Tage lang das erste Medium, das die Infos zu dieser Zukunft des HSBC Private Bankings in Deutschland hatten. Und wie diese Zukunft aussieht, das wollen wir aber später nochmal genauer besprechen.
Ja, und bevor es soweit ist, schauen wir uns einmal die sonstigen News an, die Sie jetzt von uns hören. Auf geht's.
Diese Folge der PBM Kapitalansage wird Ihnen präsentiert von Allianz Global Investors. Ich möchte Ihnen deswegen noch eine spannende Videoreihe von Allianz Global Investors empfehlen. In dieser Serie sprechen die Portfolio-Manager Alex Bibani und Giles Money über die Bedeutung und das Management von nachhaltigen Portfolios. Die Videos finden Sie unter www.allianzgi.de/nachhaltigkeit. Investieren birgt Risiken.
Die Hypo Vereinsbank hat einen neuen Leiter für das Wealth Management. Als wir die Info bekommen haben, klang auch für uns das beim ersten Hören so ein bisschen überraschend, finde ich auch immer noch. Eine Nachfrage bei der Bank in München hat es dann aber bestätigt. Sven Stipkovic übernimmt den Posten als Leiter Wealth Management.
Du hast ja schon gesagt, dass das recht überraschend kam, denn eigentlich saß ja seit etwa 5 Jahren Carsten Kahl an der Spitze des HVB Wealth Managements. Der ist jetzt seinen Posten los, oder wie schaut's da aus?
Ja, das ist noch nicht so ganz klar. Also da gibt's keine Infos, wie es für Carsten Kahl weitergeht. Stipkovic, also sein Nachfolger oder jetzt Leiter Wealth Management jedenfalls, war bis zuletzt noch Regionalbereichsleiter Nordost für die Privatkundenbank der HVB. Und den Posten hat er von René Babinski übernommen. Den Namen hast du ja vielleicht auch schon gehört, denn der ist seit Anfang des Jahres Privatkundenchef bei der Hypo Vereinsbank. Und von Babinski hat Stipkovic jetzt die Aufgabe bekommen, das Wealth Management und Private Banking, so heißt ja das Geschäftsfeld für vermögende Kunden bei der Hypo Vereinsbank, ja, ein wenig umzubauen.
Und was wird sich unterm Strich verändern oder soll sich unterm Strich verändern?
Ja, genau, da ist ja dann mal Anspruch und Wirklichkeit. Das können wir dann mal irgendwie in einem Jahr vielleicht nochmal besprechen. Aber in erster Linie verändert sich vor allem erstmal die Führungsebene auch unter dem Leiter Wealth Management. Da gab es zuletzt eigentlich immer 7 Leiter, die für das Wealth Management und Private Banking in den verschiedenen Regionen zuständig waren. Deren Positionen fallen jetzt in der alten Form aber weg. Stattdessen gibt es 5 künftige Regionalleiter, die sich allerdings nur um das Wealth Management kümmern.
Jetzt will natürlich jeder geneigte Hörer wissen, wer diese fünf Leiter sind.
Ja, und die geneigten Hörer müssen dann nächste Woche wieder bei uns reinhören, denn das steht wohl noch nicht so ganz fest. Meinen Infos zufolge läuft da der Prozess noch, aber vielleicht reicht es eben schon bis nächste Woche. Wir werden dann natürlich dranbleiben, bis wir wissen, wer diese fünf Regionalleiter Wealth Management sind. Genau.
Und wie schaut es auf der anderen Seite beim Private Banking aus?
Das führen jetzt künftig die fünf Regionalbereichsleiter Privatkunden, also die Führungsebene, aus der jetzt auch Stipkovic zum Leiter Wealth Management ernannt wurde. Die Idee ist, das wurde wohl den Mitarbeitern mitgeteilt, dass das Private Banking regionaler organisiert werden soll, während sich das Wealth Management künftig mehr auf hochvermögende Privatpersonen und Family Offices konzentrieren soll.
Und damit ist die Hypovereinsbank ja nicht der einzige Player. Denn kurz bevor du die Infos zur Hypovereinsbank bekommen hast, habe ich ja gerade erst eine News zur Commerzbank geschrieben. Die haben nämlich inzwischen bestätigt, dass sie einen eigenen Bereich für Unwis und Family Offices gründen. Den leitet dann Sebastian Ahlhorn, der war zuletzt bei Finvia. Und dass er bei der Commerzbank in neuer Rolle startet, hatten wir ja schon Anfang des Jahres berichtet.
Ja, und dass du diese Meldung geschrieben hast, quasi ja kurz bevor ich dann die Meldung zur Hypovereinsbank geschrieben habe, ist ja dann schon ein bisschen kurios, denn die Hypovereinsbank-Mutter UniCredit baggert ja kräftig an der Commerzbank und ist inzwischen ja auch größter Investor. Und dann verkündet eben gerade diese Commerzbank an einem Tag, dass die UHNWIs spannend findet und dann zieht die Hypovereinsbank nur ein paar Stunden quasi später nach. Ich glaube aber jetzt mal, dass das Zufall war.
Ja, ich glaube nicht wirklich an Zufälle und perfekt durchdacht ist sicher auch, dass die ganzen Banken Hochvermögende und Family Offices in ihr Visier nehmen, denn auch die Deutsche Bank hat ja ein UHNWI-Team gegründet. Was die alles machen, um in unserem Podcast erwähnt zu werden, ist schon unglaublich.
Ja, ja, das versuchen allerdings anscheinend noch mehr, denn das Thema, und das hast du ja gerade schon angedeutet, ist richtig en vogue. Also man fragt sich ja schon, wo die ganzen Hochvermögenden herkommen sollen, die sie die ganzen Banken jetzt spezialisiert ansprechen wollen. Denn auch Merck Fink hat für UHNWIs vor kurzem ein Team gegründet, das leitet Sönke Liefünd. Und auch bei Merck Fink gab es deswegen eine neue Struktur. Im Wealth Management gibt es da nämlich jetzt drei Regionen. Die Region West verantwortet Dirk von Ahlefeld, die Region Süd-Südwest Rainer Wörz, in Personalunion ja auch Leiter des deutschen Wealth Managements bei Merck Fink, und für die Mitte und den Norden Deutschlands ist jetzt Till Keulen zuständig.
Der ist zu Merck Fink zusammen mit einem Team von BNP Paribas gewechselt und damit schließt sich der Kreis, denn über BNP Paribas schnacken wir nachher nochmal ein bisschen.
Genau, ich bin mir dann fast sicher, dass wir auch nochmal über Hochvermögende bzw. UHNWIs und Family Office sprechen.
Das war jetzt ein relativ langer Newsblock, deswegen jetzt eine etwas schnelle Personalie, denn ich habe einen kleinen Generationswechsel zu vermelden. Nach 22 Jahren an der Spitze der Pensionskasse von Philips übergibt Norbert Schulte-Mattler seine Aufgabe.
Wer ist der glückliche Nachfolger?
Das ist Peter Hermannsberger, der ist bereits seit Juli an Bord für einen reibungslosen Übergang, wie man so schön sagt. Hermannsberger war da vor gut 11 Jahren bei der Altersvorsorgeeinrichtung der IBM Deutschland. Seit 2018 verantwortete er dort auch die Kapitalanlage.
Ja, und apropos Kapitalanlage, wie viel verwaltet denn sein neuer Arbeitgeber, die Philips Pensionskasse?
Ja, da soll es sich um ein Vermögen von etwa 900 Millionen Euro drehen. Mitverantwortlich ist auch Gabriele Mazarin, die künftig zusammen mit Hermannsberger die Pensionskasse leitet. Die hat übrigens ihren Sitz auch hier bei uns im schönen Hamburg.
62.000 Kundendepots aus dem Jahr 2023 von über 100 unabhängigen Vermögensverwaltern haben das Institut für Vermögensaufbau und Cuplix ausgewertet und auch untersucht, welche Aktien die Portfoliomanager zum Beispiel ihren Kunden am häufigsten ins Portfolio kaufen.
Das klingt nach einer Menge Arbeit. Welche Depotbanken sind denn dabei?
Ja, die Daten selbst kommen von den Depotbanken V-Bank, DAP, BNP Paribas, Deutsche Bank, Baader Bank und Donau-Reuschel, also schon fünf relativ große Depotbanken. In den Portfolios sind etwa 25.000 verschiedene Wertpapiere sowie mehr als 8.000 Fonds und ETFs. Die meisten Kundendepots haben dabei einen Wert von unter 300.000 Euro.
Und inwiefern haben sich die Depots verändert?
Ja, eine Sache muss ich vielleicht nochmal vorwegschieben. Spannend ist, ich habe gerade schon die Zahl der Fonds erwähnt, dass es generell sehr, sehr viele Fonds in diesen Portfolios gibt. Und verhältnismäßig weniger Aktien und Einzeltitel. Dann fragt man sich natürlich schon immer, braucht man einen Portfoliomanager, wenn der nur einen Fonds kauft? Das aber nur am Rande. Die Portfoliomanager haben aber jedenfalls im Vergleich zum Vorjahr die durchschnittliche Aktienposition in diesen Portfolios auf ein Allzeithoch erhöht. Bei mittlerweile 61,6% liegt diese Position, während der Rentenanteil bei 20,7% rangiert und ebenfalls gestiegen ist, zulasten der Liquidität. Laut der Autoren ist trotz der Zinswende der Anleihenanteil allerdings nur überraschend gering gestiegen. Weitere Fakten zu Edelmetall und Co. finden Sie dann in dem Artikel in unseren Shownotes.
Du, lieber Torben, hast dir aber auch noch die Mühe gemacht, mal zu schauen, welche 20 Aktien bei den Vermögensverwaltern ganz oben stehen. Hast du Lust, da ein bisschen was zu verraten?
Ja, ich hab mich ja gerade schon ein bisschen darüber gewundert, dass viele Fonds in diesen Portfolios sind. Ich wundere mich dann ja auch immer noch darüber, wie viele deutsche Aktien in so einem gestreuten Portfolio dann immer vorkommen. Von den 20 größten Aktienpositionen sind das nämlich 10.
Wer steht denn da an der Spitze?
Bei den Deutschen ist es die Allianz. Das ist aber vielleicht keine Überraschung, aber mehr will ich auch nicht verraten. Der Rest dann online im Artikel.
Finvi hat einen neuen Gesellschafter und der hat einen ziemlich internationalen Anstrich.
Dass es einen neuen Gesellschafter gibt, ist jetzt nicht unbedingt überraschend. Und dass er international ist, klingt ja jetzt auch erstmal nicht verkehrt.
Wahre Worte, der neue Investor heißt übrigens Modus Capital, hat Verbindungen in die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Ja, und wie konkret ist das jetzt schon? Du hast gerade gesagt, einen neuen Gesellschafter gibt es schon.
Ja, und auch da wurden jetzt erste Absichtserklärungen unterzeichnet worden sein. In den kommenden Wochen sollen dann die genauen Ziele und Konditionen festgelegt werden. Auch die genauen Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit wolle man in den kommenden Monaten dann erarbeiten.
Und was verspricht sich das Multifamily Office davon?
Ziel ist es, dass der Investor in erster Linie seine Tech-Erfahrung einbringt. Modus Capital selbst kommt nämlich aus dem Venture-Capital-Umfeld und hat, wie bereits erwähnt, Standorte in den USA und den Arabischen Emiraten. Und die haben auch schon 3 Exits begleitet, haben also ein bisschen Erfahrung.
Ja, und an der Spitze steht ein Gründer, der auch Erfahrung hat mit einem Exit.
Das ist richtig. Managing Partner Karim Elsi Rafi gründete das Unternehmen 2016 und davor gründete er bereits eine Softwareplattform, die zwischenzeitlich mit 1,65 Milliarden Dollar bewertet wurde. Nun soll das gemeinsame Netzwerk und die Expertise in den Bereichen Wealth Management, Unternehmensaufbau und Venture Investments genutzt werden, um strategische Mehrwerte zu schaffen. Im Fokus der Partnerschaft steht zudem die Beschleunigung des Wachstums der WealthTech-Plattform von Finvia und noch ein paar kleine Nebeninfos. 2 Controller von Finvia sind zu HQ Trust gewechselt und das ehemalige Finvia-Team von Michael Jensch eröffnet für FIRI einen Standort in Hannover. Wir haben ja heute schon über Merck Fink und über die Commerzbank gesprochen. Über die Hypovereinsbank und damit ihre Mutter Unicredit haben wir ebenfalls gesprochen und damit ja eine mögliche nächste Fusion im Bankenmarkt. Darüber hast du ja mit Kollege Max Morrison auch hier schon im Podcast geredet. In der Zwischenzeit, und das ist ja echt schon ein wenig her, hat es aber auch schon den nächsten Deal im Bankenmarkt gegeben und den konnten wir ja quasi exklusiv verkünden.
Ja. Es geht um die BNP Paribas, die tatsächlich das deutsche Private Banking der HSBC gekauft hat, allerdings für einen nicht bekannten Preis. Und auch da haben wir, wie ja eingangs schon erwähnt, den Hinweis bekommen und dann nach ein paar Recherchen feststellen können, dass das wirklich stimmt. Ich kann mich auch noch recht gut erinnern, denn den Artikel habe ich an einem Freitagabend veröffentlicht, also auch am gleichen Wochentag, wie wir jetzt heute hier aufnehmen, während meine bessere Hälfte übrigens schon im Restaurant auf mich gewartet hat.
Aber so wie ich deine bessere Hälfte kenne, hat sie das ja einigermaßen weggesteckt.
Ja,
auch nicht ganz ungewohnt für sie, dass sie immer auf dich warten muss. Und es hat sich ja auch gelohnt. Freitagabend ging unser Artikel live. Am Montagmorgen haben die Banken dann beide auch offiziell bestätigt, was wir schon geschrieben hatten. Und wir saßen dann auch zusammen noch in der online kurzfristig anberaumten Pressekonferenz mit gezücktem Bleistift.
Ja, und den braucht man dann meistens bei solchen Pressekonferenzen gar nicht so unbedingt, weil die wenig erkenntnisreich sind. Ein bisschen was konnten wir aber dann doch mitschreiben, nämlich die Eckdaten. Die BNP Paribas will das Geschäft im Laufe des kommenden Jahres 2025 also integrieren. Betroffen sind von Seiten der HSBC, HSBC, über 100 Mitarbeiter und die ehemalige Einheit wird Teil des BNP Wealth Managements. Und da haben wir dann ja auch während der Pressekonferenz nochmal explizit nachgefragt.
Denn die BNP Paribas hat in Deutschland ja zum einen das Wealth Management und zum anderen das Private Banking. Das könnte sich ja aber verändern, hat uns Vincent Lecomte erklärt, der das globale Wealth Management der BNP Paribas leitet.
The plan is very clearly to integrate this HSBC business within our wealth management franchise. But the plan is also to reshape the way we serve clients in Germany.
Also mal ganz frei übersetzt, der Plan ist, das HSBC-Geschäft und Wealth Management zu integrieren, aber man wolle auch die Art und Weise anpassen, wie die Kunden in Deutschland beraten werden. Und Lecomte hat mit Blick auf zwei Einheiten, Private Banking und Wealth Management, noch hinzugefügt.
And we need to have a better combined approach for that. It's a little bit of work to define the right setup and the next, I would say, target operating model. But that's part of the plan we have today.
Also Lecomte sagte, dass man einen besseren kombinierten Ansatz für das Geschäft braucht und dass es dafür auch noch ein wenig Arbeit bräuchte. Das wäre aber Teil des Plans, den man heute schon habe. Klingt also schon ein wenig so, als würden das Private Banking und Wealth Management zusammenrücken oder vielleicht sogar verschmelzen.
Ja, das ist auch recht spannend, denn Private Banking lief immer über die Consorsbank-Plattform und funktionierte auch gut. Im Wealth Management hat es eher gehapert. Da gab es zum einen Personalabgänge, über Till Keulen als Beispiel haben wir ja schon gesprochen. Zum anderen auch wohl technische Probleme auf der Plattform. Und summa summarum hat das Wealth Management auch die Ziele verpasst, die sich die Bank 2018 gesetzt hat. Eigentlich sollten bis 2022 150 Leute im Wealth Management arbeiten. Aktuell boah, eher zwischen 50 und 100. Das verwaltete Vermögen sollte 2022 im zweistelligen Milliardenbereich liegen. Hat auch nicht geklappt.
Ja, also es war eigentlich klar, dass die BNP Wealth Management irgendwie reagieren muss. Einigermaßen ausgeschlossen, zumindest aus meiner Sicht, war, dass die BNP Paribas das Geschäft wieder einstampft oder verkauft. Denn Michael Ahrens, der das Wealth Management leitet, also zumindest in Deutschland, hat uns im Interview schon vor einigen Monaten bestätigt, dass die französische Bank Deutschland ja als wichtigen Markt ansieht und man deswegen ja mit allen Dienstleistungen und damit natürlich auch mit dem Wealth Management vor Ort sein möchte.
Eine andere Möglichkeit wäre natürlich gewesen, dem Wealth Management eine neue IT-Plattform zu verpassen, damit zumindest die technischen Probleme vermieden werden können. Und laut unserer Infos waren diese Probleme auch besonders ein großer Hemmschuh für das Geschäft. Das Kuriose ist, die Herren von der BNP Paribas haben diesen Schritt zu einer neuen IT bei der Pressekonferenz so ganz nebenbei verkündet.
Germany has been chosen at the Wealth Management global level as the pilot to further implement our new IT platform, which is absolutely key to better serve clients, to further enhance client reporting and enhance the level of features.
Also, übersetzt, die BNP Paribas hat Deutschland laut Lecomte als den Pilotmarkt ausgewählt, in dem eine neue IT-Plattform für das Wealth Management ausprobiert werden soll. Lecomte erwartet sich davon ein besseres Kundenreporting und mehr technische Möglichkeiten.
Zusammengefasst bedeutet das aber auch für uns hier, die BNP Paribas will im kommenden Jahr das gesamte HSBC Private Banking integrieren, will eine neue IT-Plattform ausrollen und gleichzeitig auch noch die Zusammenarbeit zwischen Private Banking und Wealth Management neu strukturieren. Also ich habe regelmäßig schon davon gehört, dass Banken gerne mal Probleme hatten, wenn sie nur eines von solchen Projekten umsetzen mussten.
Ja, da hast du absolut recht. Und ich bin dann eben auch mal gespannt, wie das so klappt. Und was ich auch ein wenig kurios fand, war so eine Kleinigkeit während der Pressekonferenz. Du weißt wahrscheinlich jetzt auch, wovon ich rede. Denn während der Pressekonferenz haben die Herren von der BNP Paribas von 6 HSBC-Standorten gesprochen, die man jetzt übernimmt. Auf der in der Präsentation gezeigten Karte, die wir auch gezeigt bekommen haben, waren allerdings 7 Standorte abgebildet. Auf die Frage, wie das denn zusammenpasse, hatten die Herren dann auch keine richtige Antwort. Ein Erklärungsansatz, den ich allerdings habe, ist, es könnte sein, dass der Stuttgarter Standort, der nämlich nach meinen Infos nur noch auf dem Papier bestand, weil das einst dort ansässige Private Banking Team schon länger nicht mehr für die HSBC arbeitet, quasi trotzdem noch genannt worden bzw. gezeigt worden ist. An sich ist da aber kein eigenes Team gibt. Stattdessen gibt es allerdings im nahen Baden-Baden noch ein Team von der HSBC.
Und eine weitere Kuriosität gibt es ja auch noch. Nach unseren Infos war das Private Banking der HSBC ja durchaus profitabel und wuchs, während im Wealth Management der BNP noch rote Zahlen geschrieben wurden. Gewissermaßen also verkehrte Welt.
Ja, und jetzt noch ein Stichwort, das noch bleibt. UHNWIs, Hochvermögende, über das wir schon jetzt ja eingangs gesprochen haben. Auch die BNP Paribas hat die Hochvermögende natürlich im Visier. Also wie die Hypovereinsbank, wie die Commerzbank, wie Merck Fink und wie die Deutsche Bank, um nur einige zu nennen. Und Vincent Lecomte hat in der PK auch nochmal betont, warum auch die BNP Paribas, und das vielleicht als kleiner Erklärungsansatz für die ganzen anderen Namen auch, auf diese Kundengruppe schaut.
If you look at the high net worth and ultra high net worth expected growth for the years to come, in Germany in particular, it's the projections are still growing quite substantially for various reasons, including the wealth creation which is being made. So this segment keeps growing.
Also der Franzose verweist darauf, dass Wachstum in diesem Kundensegment insgesamt und in Deutschland besonders weiter anhält. So würde wohl immer noch Vermögen entstehen, weshalb das Segment weiter wächst. Da gibt es ja auch diverse Studien, die zeigen, dass große Vermögen auch während Krisen einigermaßen stabil bleiben oder sogar, ja, anwachsen.
Genau. Und spannend wird nur zu sehen, welche der ganzen Banken, über die wir heute gesprochen haben, dann die neue HSBC ist und irgendwann das Private Wealth Management vielleicht mal verkauft. Oder vielleicht klappt es ja auch und wir wehren uns hier. Ich kann mir jedenfalls kaum vorstellen eigentlich, dass die ganzen genannten Player langfristig dann in dem Wettbewerb bestehen können.
Torben, kurzes Zwischenfazit. Wie zufrieden bist du mit unserer provisorischen Ausrüstung hier?
Ich finde, es läuft ganz gut, oder? Also mir ist das natürlich auch das komplett wert, hier mit dir zu sitzen vor dieser provisorischen Ausrüstung. Zum einen für dich und zum anderen natürlich für die ganzen Hörerinnen und Hörer.
Ja, ich glaube dir kein Wort. Wahrscheinlich ist es eher der Gedanke ans Wochenende, der dich freut. Aber natürlich
auch,
macht uns
auch.
Aber natürlich macht es uns wirklich Spaß, für Sie zu recherchieren. Dafür brauchen wir aber natürlich auch Ihre Hilfe und Ihr Feedback. Wenn Sie also Infos haben, sich über einen Artikel ärgern oder freuen oder Sie gern etwas von uns wissen wollen, Sie erreichen den Kollegen Lippert oder mich entweder über LinkedIn oder aber klassisch per Mail an redaktion@private-banking-magazin.de.
Genau. Ansonsten natürlich wie immer der Hinweis auf unsere Website, auf unsere Social-Media-Kanäle, auf unser neues Magazin, auf unsere Podcasts, also auch die anderen, die wir bei uns natürlich haben, und natürlich auf die nächste Folge dieses Podcasts.
Uns hören Sie dann hoffentlich bald wieder häufiger und in besserer Qualität, hier und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wir machen uns jetzt natürlich nicht auf ins Wochenende, sondern auf Verbrecherjagd, damit wir hier bald unsere Lieblingsmikros wieder haben und Kollege Yoshi, der neben uns sitzt, unsere Stimmen wieder in gewohnter Qualität aufnehmen kann.
Ja, genau, ich kann berichten, das Gesicht von Yoshi strahlt bei dieser Nachricht nur vor sich hin. Beste Voraussetzung also für die nächste Folge.
Und damit bleibt uns heute nur noch zu sagen, tschüss aus Hamburg.